Und ganz wichtig, das ist etwas, was mir als praktizierende Kinderradiologin ganz wichtig ist, wir müssen immer darauf achten, wer unsere Patienten sind. Das heißt, unsere Protokolle müssen so kurz wie möglich sein, aber gleichzeitig auch so ausführlich wie nötig. Ich habe das hier so ein bisschen in Szenarien aufgeteilt und möchte vor allem fallbasiert vorgehen. Ganz leicht kann sie treffen, ein Kind, das mit einem Tumorverdacht oder Ausschluss bei Ihnen auftaucht. Das ist eine junge Patientin, die mich persönlich sehr betroffen hat, weil ich nämlich den ersten Ultraschall bei ihr gemacht habe und weil diese Patientin eigentlich nicht mit Tumorverdacht zugewiesen worden ist, sondern mit dem Verdacht einer Obstipation. Dementsprechend war mein erstes Bild auch im kleinen Becken und nicht an einer anderen Stelle, wo tatsächlich eine dicke, große Stuhlknolle zu sehen war. Im St. Anne wurde dann auch sofort die MRT komplettiert und hier zeigt sich eben nicht ein unilateraler, sondern ein beidseitiger Wilmstumor und hier auch dargestellt diese massive Tumorthrombose. Aufgrund dieses großen Tumorthrombus hat das Mädchen auch Lungenmetastasen gehabt. Die Patientin wurde dementsprechend sehr rasch und zügig behandelt und wurde eben in Zusammenarbeit der beiden Institutionen einerseits chemo- und radiotherapeutisch betreut. Man sieht dann im Verlauf wieder Bilder aus dem St. Anna mit einer schönen sozusagen Lokalregredienz einerseits, aber dann im Verlauf auch ein mehrzeitiges chirurgisches Vorgehen mit einer partiellen Nephrektomie zuerst auf der einen und dann in weiterer Folge auf der anderen Seite. Hier sehen Sie das Ergebnis nach einer partiellen rechtzeitigen Operation. Hier eine Patientin, die mit intraabdominellen Neurofibromen bzw. auch möglicherweise am Entarten befindlichen Veränderungen unterwegs ist und monetiert ist. Hier geht es um die operative Zugänglichkeit, hier geht es um die Planung. Und hier sehen Sie vielleicht auch noch ein Bild, das Sie möglicherweise auch nicht so oft sehen. Das ist eine sogenannte kongenitale Tibia-Pseudoarthrose. Das ist dieselbe Patientin. Also Patienten mit Neurofibromatose können auch so eine angeborene Schwachstelle an der Tibia haben, die sich dann im Verlauf entsprechend charakteristisch verformt.
Ganz wichtig auch, wenn wir mit solchen Substanzen arbeiten, das sind Radiopharmaka, die wir hier applizieren, ist auch gut zu wissen, wie wird denn das im Körper metabolisiert. Es gibt dazu Daten, dass MPPG eigentlich fast in kompletter Form, also nicht metabolisiert, in den ersten 4 Tagen über den Harn ausgeschieden wird. Wo aber letztlich die MEBG-Szintigraphie wirklich einen Stellenwert hat und mit den neueren Daten auch immer mehr an Stellenwert gewinnt, ist eigentlich das Neuroblastom als Indikation. Die Bildgebung wird gelegentlich 4 Stunden, aber meistens 24 Stunden nach Tracer-Applikation durchgeführt. Kinder, kleine Kinder, oft in Narkose, das heißt, wir versuchen wirklich in diesen 24 Stunden Aufnahmen wirklich alles, das Maximum an Bildgebung herauszuholen, damit die Kinder nicht nochmal Anästhesie vielleicht 48 Stunden nachher kommen müssen. Aber nicht nur fürs Staging, wie gesagt, auch fürs Therapiemonitoring und auch dieses Kind sozusagen hat nach Diagnosestellung seine Induktionstherapie, Multichemotherapie bekommen und kommt dann im Follow-up zu uns. Und Sie sehen hier ein Beispiel, wo man sehr schön sieht, der Patient spricht sehr wohl auf diese Chemotherapie an. Wann wird es eingesetzt beim Neuroblastom? Man muss dazu sagen, es ist keine Standardtherapie, aber es wird wirklich genutzt. Es wird genutzt, wenn Patienten therapierefraktär sich zeigen, nach Induktionstherapie oder auch schon unter Induktionstherapie. Man sieht, da ist eher ein Progress, kann es angedacht werden im rezidivierten Setting, durchaus auch schon im unbehandelten Stadium, beziehungsweise das ist jetzt etwas, was jetzt kommen wird, mit dem werden wir uns auch in Österreich beschäftigen müssen, mit dem Veritas-Protokoll, ganz rezent, wo man wirklich mit einer multimodalen Erstlinientherapie auch MEBG mit an Bord ist, als eines vieler unterschiedlicher Therapeutika.
Die Quintessenz aus dem Ganzen ist nicht, Kontrastmittel ist gefährlich und auf keinen Fall jemals wieder, sondern einfach nur wenn, dann eher, wenn es irgendwie möglich ist. Und das sind auch die gängigen, muss man fairerweise sagen, makrozyklische gadolinium-haltige Kontrastmittel verwenden. Es gibt Sequenzen einfach, die uns zusätzliche Informationen geben können. Und das möchte ich jetzt da ein bisschen auflisten. Das sind so die weitläufig gängigsten zurzeit. Beim Infarkt ist jetzt so, dass die Zellen, weil sie halt untergehen, anschwillen vorher und die Bewegung da deutlich eingeschränkt ist. Beim Tumor schwillen die Zellen zwar nicht an, aber sie werden bei zellreichen Tumoren mehr. Deswegen wieder das Gleiche. die Diffusionsbewegung ist quasi eingeschränkt. Jetzt sehen wir so ein Beispiel, das ist eine Raumforderung, hier ein zellreicher Tumor, in dem Fall war es ein Lymphom, wo wir eben in der diffusionsgewichteten Bildgebung sehen, ein deutlich erhöhtes Signal und im ADC korrespondierend dazu immer ein erniedrigtes Signal, das uns zeigt, dieser Tumor ist in seiner Diffusion eingeschränkt, also zellreich. Dann zur suszeptibilitätsgewichteten Bildgebung. Hier haben wir die magnetischen Suszeptibilitäten von Geweben und die führen zu einer Phasendifferenz, die uns das Signal gibt. Hier haben wir eigentlich kaum mit Nekrosen oder Einblutungen zu rechnen. Das heißt, wir sehen hier in der suszeptibilitätsgewichteten Sequenz kaum irgendwelche herabgesetzten Signale. Eben im umgekehrten Fall, im Glioblastom habe ich sehr viele neue Gefäße, die man hier so linear sieht, die kann teilweise kleine Einblutungen haben, Nekrosen, also da sieht man, da tut sich was in der Sequenz. Es gibt aber auch dieses Ethyl-Spin-Labeling, da braucht man zum Beispiel gar kein Kontrastmittel mehr. Also man markiert die Wasserstoffprotonen vom arteriellen Blut, wartet dann, bis sie in der Schicht sind vom Tumor und lest dann aus, wie viel einfach dort angekommen sind. Wenn ich mir im Gegensatz dazu denselben Tumortyp anschaue, nur mittlerweile ein WHO-Grad-4-Tumor, also ein sehr maligner Tumor, dann sehe ich, ich habe zwar hier auch kaum eine Kontrastmittelaufnahme, aber in der Perfusion habe ich deutlich erhöhte Perfusionssignale. Hier ein noch spannenderes Beispiel, hier in diesem Bereich der Tumor, der Patient hat den rechten Fuß bewegt, das heißt, wir würden uns eine Aktivierung hier erwarten. Dadurch, dass aber ein niedriggradiger Tumor war, der sehr langsam gewachsen ist, ist hier sogar durch die Plastizität das Ganze auf die andere Seite, also das heißt, die kontralaterale Seite übernimmt hier diese Bewegung, die sonst eigentlich hier zu sehen wäre, was natürlich für einen Chirurgen sehr wichtig ist, weil er weiß nun, auch wenn er den Tumor hier entfernt, ist quasi das motorische Fußareal nicht vom Geschehen betroffen.